Ja, das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Und seit meinem ersten Teil dieser Predigt über das Hören auf die Stimme Gottes im Alltag, Abenteuergeschichten, haben mich recht viele Leute angeschrieben oder angesprochen und gesagt, also dazu hätte ich auch was erzählen können. Einige haben mir sogar im Vorfeld dieser Predigt geschrieben, dass sie heute nicht hier sind, aber dass sie das und das erzählen könnten und ob ich das nicht vorlesen könnte. Und das ist einfach schön, dass dieser Funke übergesprungen ist auf einige, nämlich ein geistlicher Funke, dafür zu brennen, anderen weiter zu erzählen, wie man Gottes Stimme ganz konkret persönlich gehört hat. Und ich könnte also jetzt wirklich bald ein Buch schreiben, zusammen mit euch darüber, wie man Gottes Stimme hören kann, nämlich zusammen mit den biblischen Personen, die Gottes Stimme erfahren und Menschen heute. Wer in einer persönlichen Beziehung zu Gott lebt, der erlebt dieses Abenteuerleben nicht allein, sondern im Gespräch mit Gott. Denn Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Wir können alles, was wir fühlen, denken, auch befürchten oder hoffen, Gott sagen im Gebet. Und weil Gott keine tote Idee ist, sondern eine Person, möchte er auch antworten und in das Leben hineinsprechen. Und er spricht auf ganz verschiedene Wege. Drei Wege haben wir vor 4 Wochen angeschaut. Gottes Stimme hören durch die Natur, durch Schönheit. Und Sigrid hat erzählt, wie sie bei einem Besuch am Rheinfall von Schaffhausen ganz persönlich erlebt hat, wie Gott sie liebt aufgrund dieser Schönheit der Natur. Das habe ich alles für dich gemacht. So hat sie das erlebt. Gott kann reden durch ein Bibelwort, durch Offenbarung. Annette hat erzählt, dass sie vor 30 Jahren auf dem Weg zu einem Bewerbungsgespräch hier in Hannover ein Bibelwort im Kopf hatte. Und das war für sie Wegweisung, die Stelle anzunehmen. Und drittens kann Gott auch reden durch einen Gedanken, der zur rechten Zeit kommt. Und Joachim hat erzählt, wie er im Gespräch mit Menschen häufig genau die Frage hat auf einmal oder den Gedanken, wie er die andere Person ansprechen soll, sodass die Person antworten kann. Heute möchte ich jetzt über 4 weitere Arten sprechen, wie Gott sich bemerkbar macht. Nämlich durch Umstände, durch geschlossene oder offene Türen, durch ein Bild oder einen Traum, durch eine Vision, durch einen anderen Menschen, durch Worte oder auch Taten und durch Stille und im Schweigen in der Wüste. Und wir wissen eigentlich von diesen Wegen durch die Bibel. Denn die Bibel ist der Schatz, den man sein Leben lang immer wieder entdecken und heben kann. Da sind Kostbarkeiten. Und die Bibel ist Gottes Wort, weil Gott durch sie redet. Und weil darin Menschen davon erzählen, wie sie Gott erlebt haben. Und daher gehört zu meinen Abenteuergeschichten also im Folgenden immer ein biblisches Beispiel, eigentlich eine biblische Grundlage. Wie redet Gott durch offene oder geschlossene Türen, durch Umstände? Ich denke, gerade wenn man vor einer Entscheidung steht als Christ, dann fragt man noch mehr als sonst vielleicht nach Gottes Willen. Und manchmal wünschen wir uns besondere Zeichen, um entscheiden zu können. Aber manchmal sind es einfach die Umstände, die Gelegenheit, durch die Gott führt. Und das hat zum Beispiel der Apostel Paulus erlebt. Der begeisterte Wanderprediger und Gemeindegründer fragt bei seinen Reiseplänen, wo er hin als nächstes gehen soll, immer wieder nach Gott. Und so schreibt er es zum Beispiel an die Christen in Korinth, in 1. Korinther 16, Abvers 5. Ich will zu euch kommen, sobald ich durch Mazedonien gezogen bin, denn durch Mazedonien will ich nur durchreisen. Bei euch aber werde ich, wenn möglich, eine Weile bleiben. Oder sogar den Winter zu bringen, damit ihr mich dann geleitet, wohin ich ziehen werde. Denn ich will euch jetzt nicht nur sehen, wenn ich durchreise. Ich hoffe ja, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn es der Herr zulässt. Ich werde aber in Ephesus bleiben, bis Pfingsten. Denn mir ist eine große Tür aufgetan, zu reichem Wirken. Es gibt aber auch viele Widersacher. Wenn man sich in diese Situation hineinversetzt, dann schreibt Paulus im Frühjahr darüber, wie er wohl im Herbst nach Korinth reisen möchte. Und er will dort einige Zeit bleiben. Es hat wahrscheinlich auch den ganz vernünftigen Grund, dass man im Herbst schlecht reisen kann. Im alten Orient von November bis März gibt es Winterstürme auf dem Mittelmeer und man kann gar nicht mit dem Schiff fahren. Entscheidend ist aber jetzt für ihn der Zeitpunkt, dass er jetzt als er diesen Brief schreibt, in Ephesus bleiben muss. Und zwar, weil er eine offene Tür sieht, die gute Nachricht weiterzugeben. Und deswegen storniert er alle anderen Pläne. Jetzt ist etwas anderes dran, weil Gott eine Gelegenheit gibt. Und wenn du etwas tun möchtest und du weißt nicht wo, dann gibt es die Möglichkeit, dass Gott durch eine Gelegenheit, durch eine offene Tür leitet. Paulus will nicht unbedingt viele Optionen haben, sondern er will erkennen, wo ist denn diese offene Tür? Wo ist denn der Auftrag, den ich erfüllen kann? Und dazu fordert er sogar in einem anderen Brief an die Christen in Kolosse auf, immer wieder dafür zu beten. Kolosser 4, Abvers 2, seid beharrlich im Gebet, wacht in ihm mit Danksagung, betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir dann vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich in Fesseln bin, auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Sogar im Gefängnis schreibt Paulus, dass er um offene Türen bittet, jetzt unter den Gefangenen mit Leuten zu sprechen. Und es bekehren sich sogar Gefangene. Ich weiß aus der Begleitung von Menschen, dass Gott einem die Augen manchmal öffnen muss durch jemanden, der mit einem auch spricht, wo eine offene Tür ist. Und dass man vor allen Dingen dann das Vertrauen braucht, auch durchzugehen. Weil man ja nicht vorher weiß, ob das der richtige, der gute Weg ist. Wer könnte von so einer Situation erzählen, in der die Umstände für ihn, für sie zu einem Reden Gottes wurden? Wo eine offene Tür eine Möglichkeit Gottes war? Ich habe eine Person vor Augen, die mir vorher geschrieben hat. Und zwar hat mich Günter Steschulat angerufen. Der ist gerade 80 Jahre alt geworden. Und er sagt, ich kann nicht mehr kommen, aber ich würde so gerne euch was erzählen. Er hat ein ganzes Buch geschrieben über sein Leben. Er ist gerade 80 geworden. Und ich habe eine Stelle gefunden, die passte eigentlich genau dazu. 1975 stellten sich erste Kontakte zu der Intermission in Hannover her. Die Intermission ist eine Missionsgesellschaft, die in Indien Waisenkinder unter anderem in Verbindung mit indischen Gemeinden betreut, sie in verschiedenen Berufen ausbildet und indische Bibelschüler und Missionare unterstützt. Meine ersten Kontakte zu dieser Mission waren durch meine Tätigkeit als Betriebsprüfer, rein beruflich. Eigentlich muss ich mich jetzt hier hinsetzen. Ich bin jetzt Günter Steschulat. Aber das ging alles sehr langsam und behutsam. Durch kleine Begebenheiten erkannte ich nach und nach seine Führung. Ich fragte, wie er sich das vorstelle. Ich hatte es ja zu etwas gebracht. Ich sah das auch als Geschenk und Führung von Gott an. Außerdem war ich mit meinem Arbeitsplatz sehr zufrieden. Und was mir sehr wichtig ist, ich war eigenverantwortlich. Mein Vorgesetzter war weit weg. In diese Fragen kam immer wieder der Gedanke der Intermission. Also, er hat irgendwie den Gedanken, vielleicht soll ich in der Intermission arbeiten, aber ich habe einen wunderbaren Job, viel Verantwortung und auch Geld. Und was mache ich jetzt? Und jetzt benutzt er das Prinzip der offenen Tür. Um von Gott Gewissheit zu erhalten, ob ich in diese Richtung weitergehen solle, stellte ich bei meinem Arbeitgeber einen Antrag auf einen Monat unbezahlten Urlaub. Ich wollte ein Zeichen, wie es weitergeht. Unbezahlter Urlaub von dieser Dauer war damals nicht möglich. Außerdem war ich in dem Jahr mit meiner Arbeit so überhäuft, dass mir bereits ein Kollege half, sodass ich an dieser Stelle wirklich mit einem Wunder von Gott rechnete. Das Erstaunliche geschah, mir wurde unbezahlter Urlaub gewährt und so arbeitete ich bei der Intermission im Büro. Ja, und nach dieser Testzeit kündigt er dann sogar seinen gut bezahlten Job und wird dort hauptamtlich für einige Zeit bei der Intermission. Gibt es noch jemand, der kurz erzählen kann, wie Umstände für ihn eine Berufung waren? Vielleicht genügt das auch. Oh, doch, guck, bitte, komm. Also ich habe das Prinzip vielleicht nicht erklärt heute vorweg. Es gibt also die Möglichkeit, hier interaktiv einzugreifen in die Predigt, aber nur bestätigend. Und leider auch nur kurz. Aber Florian, erzähl uns kurz.
Ist eigentlich eine alte Geschichte. Wie ich hier mit dem Studium fertig war, Musik und Dirigieren, dachte ich, und die Gemeinde gesehen habe, wie hier so gesungen wird, dachte ich, man könnte eine Matthäus-Passion aufführen, nur mit Christen. Und ich hatte keinen Chor, ich hatte keine Solisten, ich hatte kein Orchester, nur diese Idee. Und dann habe ich mich damals noch mit Pastor Russ zusammengesetzt und seiner Frau, und dann hatten wir um offene Türen gebeten. Und dann kamen plötzlich hier Kollegen aus der Gemeinde, die hatten Kollegen woanders, und plötzlich waren alle begeistert. Ich hatte ja überhaupt nichts vorzuweisen, ne, an irgendwie Erfahrung oder so, nur diese eine Idee. Und Gott hat eine offene Tür nach der anderen geschenkt, und am Schluss hatten wir eine wunderbare Matthäus-Passion hier gegenüber in der Markuskirche. Und sind bestimmt noch einige dabei, die da mitgemacht haben und Erinnerungen haben. Und das war für mich wirklich ein unglaubliches Geschenk, wie da eine Tür nach dem anderen aufging. Über den Evangeliumsrundfunk wurde das verkündigt. Ich hatte dann, am Schluss hatte ich irgendwie 1500 D-Mark vertelefoniert, weil es ging Kreise bis nach Amerika und Holland und Schweiz, kamen die Solisten und haben hier mitgemacht.
Klasse, vielen Dank. Eine Tür nach dem anderen hat sich aufgetan. Und das kann dann auch wirklich ein Zeichen sein. Und ihr habt dafür auch gebetet, wie Paulus in Kolosser schreibt. Also manchmal möchte Gott, dass wir etwas Exotisches, etwas Ungewöhnliches tun. Ganz häufig möchte er, dass wir das Naheliegende tun und dass wir durch die Tür gehen, die er gerade für uns geöffnet hat. Gottes Stimme hören durch einen Eindruck oder Traum, durch eine Vision. Bleiben wir bei den Erfahrungen des Apostel Paulus. Er verlässt sich auf seinen Verstand bei den Reiseplänen. Er berücksichtigt sogar das Wetter. Er vertraut auch Umständen. Und manchmal redet Gott zu ihm durch Träume, um ihn zu bewegen in eine neue Richtung. Apostelgeschichte 16, Abvers 6 erzählt. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat: Komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Paulus sieht im Traum einen Mann, der zu ihm spricht: Komm rüber und hilf uns. Und diesen Traum, dieses Bild und auch das Wort dazu, das prüft er. Und er kommt zu dem Ergebnis, es ist Reden Gottes. Und deswegen folgt er sogar dieser Stimme im Traum und diesem Bild. Und auf den beiden Landkarten, die ich für euch hier vorbereitet habe, da erkennt man, wo Troas liegt, nämlich in der heutigen Türkei. Und wo dann der Ort liegt, wo er hinreist, Neapolis und dann vor allen Dingen Philippi, die liegen im heutigen Griechenland. Und das ist genau die Grenze zu Europa. Das heißt, Paulus wagt durch diesen Traum die Überfahrt nach Europa und er bringt dadurch das Evangelium nach Europa. In Südafrika habe ich eine ganz originelle Predigt zu diesem Text gehört von einer Frau. Die hat gesagt, Gott lässt sich so sehr auf unsere Vorurteile und Gedanken ein, dass er so zu uns spricht, auch im Traum, dass wir es verstehen. Denn Paulus erscheint im Traum ein Mann. Was hätte Paulus wohl gemacht, wenn ihm eine Frau erschienen wäre? Wäre er dann auch losgegangen? Vielleicht nicht. Aber er trifft tatsächlich in Philippi nicht einen Mann, sondern eine Frau. Nämlich die Purpurhändlerin Lydia. Und die nimmt das Evangelium auf. Und die gründet die erste christliche Gemeinde in Kontinentaleuropa und ist die erste Gemeindeleiterin. Der Traum geht in Erfüllung, wenn auch nicht wörtlich, zumindest was das biologische Geschlecht angeht. So viel zum Thema Gender vielleicht. Gott redet also durch Bilder und Träume, auch ganz persönlich. Und am Freitag, sprich vor 2 Tagen, hat mir Oliver Münch eine Mail geschrieben und von einer besonderen Erfahrung mit einem Bild erzählt. Und irgendwo ist er jetzt und möchte hier Platz nehmen, denn das passt genau zu diesem Thema. Und irgendwie hat Gott ihn schon darauf vorbereitet und hat gesagt, wenn es passt, davon würde ich gern erzählen.
Ja, guten Morgen. Wenn meine Lebenswirklichkeit nicht mit meinem eigenen geistlichen Erleben stimmt oder wenn Verheißungen lange auf sich warten lassen, dann suche ich Geschwister auf und lasse das einfach prüfen, ob ich da auch auf dem richtigen Weg bin. Und so war das auch vor 2 Jahren. Da bin ich zum hörenden Gebet gegangen, weil mich etwas sehr bedrückt hat, was auch bis heute noch anhält. Und habe ganz viele Eindrücke bekommen. Und ein Eindruck dabei der betenden Person war, dass sie ein Bild gesehen hat. Sie hat ein Glas Wasser gesehen, das zur Hälfte gefüllt ist. Und die Auslegung dazu war, dass sie zu mir gesagt hat, Gott fordert dein Denken heraus. Dein Denken, wie du deine Situation, in der du bist, oder deine Beziehung zu ihm betrachtest. Und er fragt dich, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Und ich bin dann nach Hause gefahren, habe mir das alles aufgeschrieben, auch diesen Punkt, und habe da drüber nachgedacht, habe 1-2 Tage überlegt und habe Gott auch dann im Gebet darauf geantwortet. Das ist ja eine Alternativfrage, halb voll oder halb leer. Und ich habe ihm gesagt, ich kann das nicht beantworten, weil ich beides nicht sehe. Ich sehe weder halb voll noch halb leer. In meinem Glas ist eine Pfütze und die ist auch noch dreckig. Das ist, wie ich das empfinde in meiner Situation. Und dann habe ich das wochenlang bewegt. Ich habe mit Geschwistern gesprochen, ich habe gebetet, ich habe nach Predigten gesucht, aber irgendwie keinen anderen Blick dazu bekommen. Und habe Gott dann gesagt, ich kann das nur abgeben. Ich weiß nicht weiter damit, ich kann damit nichts anfangen. Und auch meine Sicht hat sich dazu nicht verändert. Und dann sind ein paar Wochen vergangen und nach ein paar Wochen kam ein junges Mädchen zu mir in die Praxis das erste Mal, circa 11 Jahre alt, mit ihrer Mutter. Und die Mutter hat Fragebögen ausgefüllt und das Mädchen hat eine Schreibunterlage gehabt und hat auf einem Blatt Papier was gemalt oder was geschrieben. Und dann sind sie zu mir in die Behandlung gekommen, ich habe sie behandelt, habe die Unterlagen alle angeguckt, habe die Mappe weggelegt. Abends, als ich aufgeräumt habe, habe ich diese Schreibunterlage aufgemacht und habe was vorgefunden, was dieses junge Mädchen noch zu Papier gebracht hat. Und vielleicht können wir das jetzt sehen, oder? Da steht, das Glas ist halb voll. Und dazu ein Smiley, der die Zunge rausstreckt. Das bewege ich jetzt seit 1,5 Jahren. Es verändert auch ganz viel in mir. Es führt mich zurück zu Gottes erster Liebe. Und er hat es mir eigentlich nicht erklärt, sondern ich muss mich auf die Suche machen, auf dem Weg, das zu verstehen, was er mir gesagt hat. Aber ich habe es anscheinend nochmal schriftlich gebraucht. Diese rhetorische Frage, die war ja eigentlich eindeutig, aber so habe ich es nochmal schriftlich von ihm gesagt bekommen. Ich habe das junge Mädchen gefragt. Sie kam nach 6 Wochen zu einer Kontrolle, ob sie gläubig ist oder ob sie mit Kirche was am Hut hat. Und die Mutter hat das gleich verneint. Und dann habe ich sie gefragt, kannst du mir sagen, warum du das gemalt hast? Und da hat sie gesagt, einfach so.
Wunderbar. Danke dir, Oliver. Im Grunde genommen ein doppeltes Bild. Erst ein Bild beim hörenden Gebet, dann dieses Bild von dem Mädchen auf der Kladde und dann wird das zu einem inneren Bild vielleicht. Ja, mein Leben ist doch voller, als ich es selber sehe. Auch in unseren Gottesdiensten geben wir im Rahmen der Anbetungszeit die Gelegenheit, Bilder, Eindrücke weiterzugeben. Und ich möchte kurz sagen, dass letztens Uwe Weiner einen Eindruck hatte, nämlich von einer Wanderdüne. Und wir hatten jetzt Alpha-Team, Alpha-Wochenende und eine Person hat gesagt, dieses Bild der Wanderdüne, das geht mit ihr mit. Das ist ein Bild genau für ihre Situation. Oder Ellen Bach hat hiervon erzählt, dass sie den Eindruck hatte, auch mal in einem Traum, wie stark Moslems fasten und beten und wie sie sich selber ein bisschen daran ärgert und wie das für sie ein Anstoß wurde, das viel ernster zu nehmen, die Ernsthaftigkeit der Moslems zu sehen, die jetzt im Ramadan fasten und ihre Hingabe zu Gott und wie wir jetzt für sie beten sollten. Und es hat mir jemand erzählt, dass genau diese Sache im Gottesdienst für die Person eine Antwort geworden ist für eine ganz persönliche Frage. Also Gott benutzt auch unsere Bilder, wenn wir sie anderen weitergeben, übrigens nicht nur in Gottesdiensten, sondern wir dürfen das ja im Alltag mit anderen Menschen teilen. Gottes Stimme hören, auch durch einen anderen Menschen, durch Worte und Taten. Das ist vielleicht viel zu selbstverständlich, aber es ist ein Zeichen, ein Kennzeichen des christlichen Glaubens, dass er inkarnatorisch ist. Das heißt, er nimmt Fleisch an. Der Sohn Gottes kommt auf die Welt als Mensch und Menschen erleben ihn als Menschen. Und er beruft Jünger, die dann als Menschen sein Evangelium weitergeben. Die überwältigende Liebe Gottes begegnet uns durch Menschen. Die Worte, die du einem anderen Menschen sagst, können zu Worten Gottes werden. Und die praktische Hilfe, die ganz alltägliche Zuwendung, das Anpacken, die Diakonie, die du jemanden tust, kann für den anderen eine Hilfe von Gott sein. Es gibt niemanden, der nicht die Zuwendung durch andere Menschen benötigt. In Apostelgeschichte 17 wird von einem Mann erzählt, der auf den ersten Blick sehr stark und begabt wirkt und der doch die Hilfe braucht von anderen Menschen. Wir lesen in Apostelgeschichte 17 ab Vers 24. Um diese Zeit kam ein Jude namens Apollos nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria. Er war ein glänzender Redner und besaß eine umfassende Erkenntnis der Heiligen Schrift. Darüber hinaus war er auch in der Lehre des Herrn unterwiesen worden. Überall sprach er mit glühender Begeisterung von Jesus und unterrichtete seine Zuhörer gewissenhaft und genau über das, was Jesus getan und gelehrt hatte. Allerdings kannte er keine andere Taufe als die von Johannes dem Täufer. Dieser Apollos begann in der Synagoge von Ephesus frei und offen von Jesus zu sprechen. Auch Priscilla und Aquila hörten ihn. Da luden sie ihn zu sich ein und erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Apollos, ein gebildeter Mensch und ein guter Redner, er brennt für Jesus, er kann Menschen begeistern durch seine Predigten. Aber dieses einfache Zeltmacher-Ehepaar, Aquila und Priscilla, sie merken, dass er etwas ganz Wichtiges im Glauben noch nicht verstanden hat, nämlich welche Bedeutung die Taufe im Namen Jesu Christi hat, im Unterschied zu der Taufe, die er kannte. Und deswegen nehmen sie ihn ganz freundlich zu sich und erklären ihm das noch genauer. Es wäre vielleicht so, wenn jemand nur die Säuglingstaufe kennt und nicht die Glaubenstaufe. Niemand von uns hat ausgelernt und es ist so wichtig, dass wir gemeinsam Bibel lesen und dem anderen erlauben, dass er in unser Leben spricht und auch durch das, was er in der Bibel erkennt. Und Apollos begreift in dem Moment mit Aquila und Priscilla noch mehr, nämlich dass alle Menschen die gute Nachricht brauchen und das bereitet ihn vor, in eine ganz neue Region zu reisen. Davon lesen wir im Anschluss. Als Apollos dann in die Provinz Achaia reisen wollte, ermutigten ihn die Christen von Ephesus zu diesem Schritt und gaben ihm einen Empfehlungsbrief mit, in dem sie die Jünger von Achaia baten, ihn freundlich aufzunehmen. Und tatsächlich erwies sich Apollos dort mit seiner besonderen Gabe als eine große Hilfe für die Gläubigen. Es sind also jetzt nicht die Umstände, die ihn nach Achaia führen, sondern andere Christen machen ihm Mut zu diesem Schritt. In diesem kurzen Abschnitt, das zweite Mal, dass Menschen in sein Leben reden und weil sie ihm etwas sagen, er sagt, ja, dann mach ich's. Und ihr Rat war auch sehr gut, denn seine Gnadengabe, sein Charisma war dort wunderbar am richtigen Ort. Manche Sätze, die jemand dir sagt, können zu Reden Gottes werden. Und wer kann von solch einem Reden erzählen oder auch von einer Tat, die vielleicht ohne viele Worte geschehen ist, wodurch du gemerkt hast, dass Gott in dein Leben hineinspricht. Ich bringe dir mal das Mikro. Ich glaube, das ist in diesem Fall besser für dich.
Ja. Ich bleibe auch sitzen, wenn Gerne. Ich darf. Ich habe ein Enkelkind, das ein Wunschenkelkind ist. Und dieses Wunschenkelkind begleite ich jetzt 15,5 Jahre. Ich habe sie kennengelernt, da war sie 5 Monate alt. Und wir sind schon viel durch dick und dünn gegangen. Es gibt eine leibliche Oma, da hat sie letztens zu mir gesagt, oh, ich habe eine Großmutter. Und da war eigentlich alles so drin, was sie an dieser Oma nicht so mag. Und dieses Kind heißt Hanna. Hanna kommt auch zu Besuch und ist in Ferien bei mir. Und Hannah hat viele Probleme gesundheitlicher Art. Sie ist sehr fix im Denken und sie versteht viel, wenn man ihr das richtig erklärt und wenn sie verstehen will. Und Hannah und ich, wir haben uns einmal gezofft und das war meine Schuld. Ich bin also sehr stark hörbehindert auf dem rechten Ohr und ich kriege nicht immer mit, woher kommen die Geräusche. Und dann habe ich Hannah fürchterlich angeflaumt, weil da irgendwas aus dem Schrank gepurzelt war und sie davor stand. Und dann meinte sie, ich war das gar nicht. Nee, ich war das gar nicht. Und Oma, ich gehe jetzt in mein Bett und nie nicht wieder komme ich da raus. Und dann habe ich gedacht, oh, was machst du? Dann habe ich abends mit Gott gesprochen, habe ihm das übergeben und war dann ab 5 Uhr am nächsten Morgen wach. Und sie muss, wenn sie zur Toilette geht, durchs Wohnzimmer, wo ich da nächtige, wenn sie da ist. Und dann kam sie angeschlichen, ging da ihres Weges, kam zurück. Und dann habe ich gesagt, ich sage, na, bei Oma ist noch Platz, wolltest mal kommen? Ja, okay. Und dann kam sie. Und dann habe ich mich natürlich bei ihr entschuldigt, das hatte ich schon den Tag vorher gemacht. Und den Tag vorher konnte sie es aber nicht annehmen. Und sie hat auch mit Mama ganz viel Probleme. Mama ist alleinerziehend und habe dann so erzählt, dass Mama eben alle Last alleine tragen muss. Mama ist leider nicht im Glauben, Hannah ganz stark. Und warum Mama manchmal so handelt und dass Jesus eben immer hilft und sie sich auch an Jesus wenden kann. Das Fazit, sie ist dann an dem Tag abgeholt worden und hat dann so als Resümee gesagt, Oma, Urlaub bei dir war klasse, mit dir kann man super streiten, essen wie im Hotel, ich komme wieder. Und das fand ich ganz toll.
Interessant, dass wieder ein Kind vorkommt in dieser Erfahrung. Ich glaube, dass Gott auch durch Kinder zu uns sprechen kann und das manchmal so auf seine Art besonders tut. Gottes Stimme ist nicht immer laut und klar. Er begegnet auch in der Stille. Auf Gottes Stimme hören, so der 7. Gedanke in dieser Reihe, durch Stille und im Schweigen, in der Wüste. Eine biblische Person, die mit Haut und Haar ganz verschiedene Weisen erlebt hat, Gott zu erfahren, ist der Prophet Elia. Eben war für ihn Gott noch ganz spektakulär erlebbar. Feuer kommt vom Himmel, weil er darum betet. Und dann nimmt Elia sein Leben aber selbstmächtig in die Hand. Er tötet andere, er muss um sein Leben fliehen und er geht in die Wüste. Und in dieser Wüste hat er den Wunsch zu sterben. Und Gott versorgt ihn in der Wüste durch Brot und Wasser. Manchmal braucht man ja einen Bonbon so mitten im Gottesdienst und dann knistert das ein bisschen. Und das tut Gott auch. Der gibt ihm da Brot und Wasser in der Wüste. Und durch einen Engel redet er ihn, der sagt, steh auf und iss. Und dann ist Elia völlig am Ende seiner Kraft. Er zieht sich in eine Höhle zurück, in der Wüste. Für mich wie ein inneres Bild, in ein Schneckenhaus. Niemanden mehr sehen und hören. Und dort, am Ende seiner Möglichkeiten, hat er doch den Wunsch, Gott wahrzunehmen. Seine Schönheit. Und es gibt kaum einen schöneren und geheimnisvolleren Text über das Reden Gottes in der Wüste wie folgender. 1. Könige 19. 9, 11 bis 13. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Der Herr sprach, geh heraus, tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und sieh, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel. Gott ist erfahrbar in der Stille, im Schweigen. Ein Mann sitzt vor einem Kreuz. Ein anderer kommt und fragt ihn, was tust du? Ich schaue ihn an und er schaut mich an. Wer kann von einer Erfahrung in der Stille erzählen? Vielleicht kann man auch nicht davon erzählen, weil es still war, aber eine Erfahrung in der Wüste.
Ich habe ein großes Vorrecht von Gott bekommen in meinem Leben. Ich war schon über 42 Mal in der Wüste. Und eine Tour haben wir gemacht, sind wir mit Kamelen auf einen großen Wüstenberg gegangen und konnten zu der Zeit noch mit dem Bus wieder runterfahren, weil die Kamele runter nicht gehen, sondern rasen. Und das ist dann natürlich verboten, weil sie nach Hause gehen. Und wir saßen da oben auf dem Berg, ringsrum waren nur Berge. Man hat überhaupt nichts weiter gesehen als Berge und Kluften und Wadis, ausgetrocknete. Und dann saß ich da und wir haben auch ganz bewusst dort in der Stille eine ganze Weile gesessen. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, ich bin jetzt hier in deinem Land. Und Jesus hat gesagt, ich weiß. Und was es mit mir gemacht hat, war, dass ich mich so wunderbar gesehen fühlte von Jesus. Und dass er wirklich um mich wusste. Und das hat mir so eine tiefe Geborgenheit und Freude geschenkt, dass Jesus um uns, um mich weiß.
Vielen Dank. Sag uns noch deinen Namen, deinen Vornamen.
Mein Name ist Magda Laue und ich habe viele Israel-Reisen organisieren und leiten dürfen nach Israel. Das war so der Hintergrund. Wir fangen auch immer in der Wüste an und ich erlebe immer wieder, auch bei mir, wie man ganz schnell still wird, wie alles zur Ruhe kommt. Wir fangen nie in Jerusalem oder so an, sondern immer in der Wüste. Und das hat mein Leben sehr geprägt, die Wüste.
Vielen Dank, Magda. Ein kurzes Nachwort. Was für ein geistlicher Reichtum unter uns, dass Menschen davon erzählen können, wie sie Gott heute erleben. Und als Einzelne und als Gemeinde wollen wir gemeinsam in der Bibel lesen, weiterhin und auf Erfahrung mit dem Reden Gottes achten. Und sehr gerne könnt ihr mich und natürlich auch meine Kollegen anschreiben oder ansprechen, erzählen, was ihr mit Gott erlebt habt. Wir nehmen das gerne auf und geben es weiter. Und natürlich könnt ihr es auch anderen sagen, außerhalb von Gottesdiensten, im Alltag. Weil es Menschen ermutigt, dass Gott lebt. Dieses Bild zeigt einen Ausschnitt aus einem Film. Da ist ein 11-Jähriger zu sehen, der mit einem selbstgebauten Funkstation auf Empfang geht. Ich finde das irgendwie witzig, aber das ist meine Bitte. Geh auf Empfang. Wie? Mit welchem Gerät? Da gibt es viele Wege, aber stell dich auf Gott ein. Jeden Tag. Jeden Morgen. Bitte Gott, dass du ihn hören kannst. Nimm dir Zeit dafür und bete, wie dieses Gebet, das wir schon das letzte Mal am Ende vorgestellt haben. Ich wäre gern einer, der hört, der losgeht und tut, was er hörte und der beim Gehen ein Hörender bleibt. Und wer möchte, den bitte ich, das jetzt mit mir zu sprechen. Ich wäre gern einer, der hört, der losgeht und tut, was er hörte und der beim Gehen ein Hörender bleibt. Amen.